Willkommen zu den Podcasts der Bruderschaft der Schwarzhäupter. In persönlichen Gesprächen mit dem Journalisten Alexander Welscher erzählen unsere Mitglieder von ihrem Leben, ihrem Weg in die Bruderschaft und ihren Erinnerungen an bedeutende geschichtliche Ereignisse. In der zweiten Folge des Podcasts der Bruderschaft der Schwarzhäupter spricht Journalist Alexander Welscher mit Enmeri, einem estnisch-schwedischen Unternehmer, in Kuressaare, Saaremaa geboren, 1944 nach Schweden geflohen und heute wieder auf der Insel zu Hause. Er hat in Schweden als Ingenieur und Kaufmann gearbeitet, zunächst in großen Industrieunternehmen und ab den 1980er Jahren mit eigenen Firmen. Nach 1991 kehrte er nach Estland zurück, baute Betriebe in Nischen der Prozess- und Gummitechnik auf und begleitete Werke, die heute über 300 Mitarbeitende zählen. Die Bruderschaft der Schwarzhäupter versteht er als lebendiges Bindeglied zwischen Estland und dem deutschsprachigen Raum. Persönlich wird es, wenn Meri über seine Flucht 1944 als Kleinkind spricht, in einem 7 Meter langen Boot mit 15 Menschen an Bord über die stürmische Ostsee nach Schweden. Hören Sie nun das Gespräch von Alexander Welscher mit Enmeri. Aufnahmetechnik Jan Tischer, Gesamtproduktion Gerd Hagmeier-Gaverus.
Herzlich willkommen zum Podcast der Bruderschaft der Schwarzhäupter zu Reval. Herzlich willkommen, Enmeri, der heutige Gesprächspartner. Vielen Dank. Wir sitzen jetzt hier gerade in der Deutsch-Baltischen Handelskammer. Symbolischer Ort ja auch für dich. Du warst ja hier der Präsident 2017 bis 2021, wenn?
Ja, jedenfalls 3 Jahre war ich.
Wie ist es, wieder hier zu sein?
Ja, ich wohne ja auf Saaremaa und ich war ja hier nur, wenn es amtliche Sachen waren. Das heißt, ich bin ja nicht so viel hier gewesen. Und Präsident der Handelskammer ist mir eine Ehrensache. Also, und ja, ich freue mich über diese Ehre, selbstverständlich. Also, man braucht sich dafür nicht schämen.
Wie als ehemaliger Präsident der Handelskammer natürlich eine wichtige Frage, wie läuft die Wirtschaft? Wie sind die Beziehungen zwischen Deutschland und Estland in der Wirtschaft?
Die Beziehungen zwischen Estland und Deutschland, wenn ich ganz allgemein antworte, sie sind gut und die sind nicht immer gut gewesen. Wir haben 700 Jahre als, sagen wir, Leibeigene hier gewohnt, aber jetzt, wir sind auf der Ebene, also wir kommen mit den Deutschen ganz zurecht. Das, was ich sehe, eigentlich nicht so große Probleme, aber die Kenntnis der deutschen Sprache ist nicht genügend in Estland. Und es ist ja so, wie in vielen anderen Ländern, Englisch ist also die Hauptsprache und damit glaubt man, dass man alles machen kann. Aber ich habe ja mit deutschen Firmen und Deutschen unheimlich viele Jahre, nicht 100, aber fast gearbeitet. Und es ist ja immer so, also beherrschst du die deutsche Sprache, dann geht es bedeutend einfacher. Und das gilt besonders nach dem dritten Bier.
Woher kannst du so gut Deutsch eigentlich?
Danke für den Kompliment. Ich in der Schule, aber auch in der Schule ging es mir nicht so gut mit der deutschen Sprache. Ich habe also Praktikum gehabt und das hat mich geholfen. Aber die deutsche Sprache ist eine komplizierte Sprache, also die Grammatik. Und es ist, also ich muss mich entschuldigen, aber ich spreche ungrammatisch Deutsch. Also ich verstehe fast alles und kann mich wohl auch ausdrücken, aber ungrammatisch. Und das ist dazu, kommt davon, dass die deutsche Sprache, also die erste Sprache ist auch kompliziert. Wir haben 14 Kasus, die deutsche Sprache 4. Aber in der deutschen Sprache, dann steuert auch Präpositionen die Kasus. Und das ist also ganz unsystematisch. Und also, was ist auch ganz kompliziert, ist Genus. Er, sie, es. Und da, also wenn... Und sagst du da, also nimmst du die falsche Genus, dann wird die ganze Absatz falsch. Darf ich dir eine Frage stellen? Auf Deutsch heißt das ja die Sonne, der Mond. Auf Französisch ist das ja umgekehrt. Warum?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht.
Es gibt also wie in vielen Sachen in die deutsche Sprache, ich habe diese Frage selbstverständlich oft an Deutscher gestellt. Und ja, es ist ja immer so gewesen. Das ist der Standardantwort. Aber es gibt eine Ursache und das ist die, wie heißt das, die Gotten. Also es war der Mondgott und die Sonne Göttin. Und deshalb ist das so. Und ja, jedenfalls, also ich wollte damit sagen, dass die deutsche Sprache für einen Ausländer ist, es kann kompliziert werden.
Und dafür spricht sie sehr, sehr gut. Du meintest eben, du hast sie in der Schule gelernt.
Ja.
Das war also damals, du bist in Schweden zur Schule gegangen.
Ja. Ich bin ja, ich sollte vielleicht das auch erläutern, dass ich bin ja in Estland geboren, auf Saaremaa. Und ich bin, also mein Geburtsjahr ist 1942 und dann verstehst du sofort, ich bin 83 Jahre alt, also, oder jung. Unsere Familie ist in 1944 als Flüchtlinge zu Schweden gekommen mit einem kleinen Fischerboot, 7 Meter lang, so was, 15 Personen, also so viel zwischen Wasser und Reling. Und ich bin in Schweden aufgewachsen, aber ich bin die ganze Zeit immer, also meine Seele ist estnisch. Und also ich spreche Schwedisch, das ist überhaupt kein Thema. Ich spreche besser Schwedisch als viele Schweden. Aber meine Herzenssprache ist die estnische Sprache. Und so ist das. Also und wenn ich die Möglichkeit bekommen habe, also 91, wenn Estland ist wieder frei geworden, dann bin ich hier zurückgekommen. Und ich hatte schon in Schweden eine eigene Firma. Ich bin, also meine Ausbildung ist Ingenieur und Kaufmann. Und ich arbeitete in Großfirmen in Schweden. Aber in 1984 habe ich mich selbstständig gemacht und fängte an mit Brennern und Brennstoffdosierausrüstungen zu arbeiten. Und die Kunden waren dann Kalk- und Zementindustrie und aber auch große Kraftwerke. Das war eine kleine Firma und das war normal so, dass kein Geschäft und dann bumm, dann kamen die Millionen, also richtig große und dann nicht. So vielleicht einmal pro Jahr oder sowas, dann ging es gut. Also die Rest der Zeit war also Arbeit. Und jedenfalls, ich bin nach Estland gekommen habe im Anfang versucht, die Kalk- und Zementindustrie in Estland zu bearbeiten. Also das heißt, meine Brenner und die sind großes Rahmen. Wir reden von 150 Megawatt oder sowas, also richtig große Dinge. Aber das ging, also das Zementwerk in Estland, Gunda, wollte gerne kaufen, aber hatte kein Geld. Und so, dann ging es nicht. Diesen Kontakt war trotzdem nützlich, weil ein paar Jahre später, dann fängt ich zusammen mit einer deutschen Kollegin an, Zement und Zementklinke zu Deutschland zu verkaufen. Und damals war ja Deutschland eine riesengroße, wie so ein Bauplatz, ja. Besonders Berlin. Und in Berlin, ich denke, wir reden von 5-6 Millionen Tonnen pro Jahr. Und ich und meine Kollegen damals, wir haben nicht selbstverständlich solche Mengen geliefert, aber 150.000, 180.000 Tonnen pro Jahr. Und das ist schon auch was. Ja, aber vor dem sollte ich vielleicht auch zugeben, habe ich auch einen Versuch im Bereich Textil versucht zu machen. Und das war, ich habe eine Sockenfabrik auf Saaremaa gegründet, bekannt zu einem Freund zu mir, war großer Sockenhändler in Schweden und der wollte was hier machen und er hat dann mich gefragt, konntest du das machen? In Anfang haben wir wohl 1,5 Millionen Socken pro Jahr oder sowas gemacht, aber dieser Mann, der war also ein brillanter Verkäufer, aber ein schlechter Bezahler. Also er hat, man sagt auch estnisch, hat mir kalt gemacht, also das heißt nicht bezahlt. Aber das Werk habe ich noch im Besitz. Und aber jetzt machen wir nicht Socken, wir machen Moppen. Für die Firma Vileda ist dir sicher bekannt. Oder deine Frau, wer weiß das jedenfalls. Ja, weiter ins meinem Lebensbericht. Nächste Sache war Gummi und das war nicht für Freudenberg, also da wo ich mit wem ich noch Beziehungen habe, sondern für die schwedische Firma Trelleborg. Also ziemlich klein, aber jetzt, also ich, die Firma ist gewachsen und ich habe das verkauft in 2008, glaube ich, das war. Und jetzt ist die sind auch auf Saaremaa, aber die sind 150 Mitarbeiter zurzeit. Und Trelleborg sagt selbst, dass das ist ein der modernsten Werke, was die haben. Dann kam die Sache mit der deutschen Firma Freudenberg. Freudenberg sagt dir vielleicht nichts, aber das ist, die haben, ist das 37.000 Mitarbeiter?
50.000. Ich hätte heute nochmal geguckt. Also so ein deutscher Hidden Champion. Wo Namen kennt man nicht, aber die haben ja 12 Milliarden Umsatz.
Die sind
50.000 Mitarbeiter.
Ja, 9 Milliarden Euro in Umsatz oder sowas. Die haben sich in 1995 so entscheidet, die wollen in Westeuropa nicht mehr expandieren. Und besonders nicht in Frankreich, weil die hatten da Streiks und Schwierigkeiten und so. Und dann, ja, Osteuropa, ja. Und baltische Staaten, ja. Und dann hat man rausgefunden, welche Staat ist der meistentwickelte und Estland, aha. Kennt jemand, der arbeitet in Estland? Ja. Und hat man mich gefragt, wärst du bereit, für uns ein Werk hier zu gründen und also der nur mit uns arbeiten und nur mit unserem Material und unsere Werkzeuge und ja und ja zurzeit ich ja also das Werk habe ich verkauft vor 12 Jahren, aber es läuft noch da und ich bin noch Aufsichtsratsvorsitzender und die Firma hat 300 plus Mitarbeiter und wir liefern Teile auf oder zu Audi, VW, Mercedes, BMW, alle was die heißen. Also, und wir liefern zwei Sachen. Eine ist statische Dichtungen, also Ohrringe, also die Rundringe, weißt du sicher, was ich meine. Und dann auch Membranen. Und in Ohrringe liefern wir, ich denke, wir ungefähr 300 Millionen Stück pro Jahr. Und die meisten gehen zu Air Conditioning Units. Und in einer normalen Air Conditioning hast du 50 Ohrringe. Und 300 Millionen geteilt mit 50 ist wie viel? Ja, 6 Millionen. Und in Europa wird ungefähr 10 Millionen Autos gemacht. So wir, unser Marktanteil ist nicht so ganz wenig, obwohl wir sind eigentlich ganz anonym.
Ja. Aber der größte Arbeitgeber in Saaremaa.
Ja. Okay, jetzt habe ich viel gesprochen über meine Vergangenheit, aber du hast sicher Fragen zu stellen.
Ja, also aber auch über die Vergangenheit. Also sprich, wie kamst du damals nach Saaremaa zurück? Das war ein innerer Antrieb, eine innere Motivation von dir auch wieder, dann dich zu engagieren in deinem Heimatland, in Estland.
Ja, und ich bin ja in Kuressaare geboren, also Hauptstadt von, oder einzige Stadt von Saaremaa. Und ich wollte es so machen. Es ist geworden. Und
du bist dann 91 wieder zurückgekommen.
Ja.
Wie war das damals? Wurdest du auch aufgenommen in
Saaremaa? Im Anfang war das mit Vorsicht. Also ich habe die Möglichkeiten gesehen. Hier gibt es, man kann was machen. Ich habe, weil ich ja, das ist ja meine Muttersprache, da, also viele andere, die vom Ausland gekommen, die kamen nie durch die Sprachgrenze. Und die Estländer damals konnte, es war nicht so besonders gut Englisch und sowas. Aber für mich war es kein Problem. Ich habe das durchgefließen
Ihr habt dann auch in Schweden dann Isländisch gesprochen.
Ja, oh ja, das ist zu Hause. Meine Eltern waren ja beide Estnische und wir haben immer nur Estnisch zu Hause gesprochen. Und ich habe mich die schwedische Sprache als 3 oder 4 Jahre auf die Straße gelernt. Und also es ging wirklich blitzschnell und automatisch. Das ist die beste Methode. Kinder spielen mit anderen Kindern und die lernen sich das sofort.
Und als du dann zurückkamst, dann hast du direkt die Firma gegründet in Saaremaa?
Ja, das, also, und das ist auch ein großer Vorteil und war da besonders ein großer Vorteil. Es war sehr einfach, also schon damals. Und also ich habe ja auch Firmen in Schweden gegründet, so kann ja da vergleichen. Und wir reden nicht über Deutschland, weil das ist schon eine ganze Welt, ganz andere Welt. Aber in Estland war das schon einfach und damals schon auch erst digitalisiert und eine GmbH und eine, wie heißt das, eine Grundgesetz für die Firma so und du hast das geschrieben und da gab gewisse Regeln und ich habe die selbst gemacht. Also ich bin kein Jurist und braucht man auch nicht zu sein. So, das und das ist jetzt auch einfach im Vergleich mit vielen anderen Ländern. Aber wir bekommen ein bisschen Einfluss vom EU. Und das ist nicht immer positiv. Die machen Sachen schwieriger, muss ich sagen, leider. Also ich bin für EU, aber also nicht alles, was die machen.
Und dann hattest du, um jetzt nochmal weiter zu spinnen, also 91 bist du dann nach Saaremaa zurück, hast du deine Firma aufgebaut, dann die entwickelt. Und wie kamst du dann, natürlich zwangsläufig ja zu den Schwarzhäuptern, als Kaufmann? Wie kam der Kontakt zustande dann damals?
Ja, also wie soll ich sagen? Also ich war von Technik also als Jung immer interessiert und da war es natürlich, also zu Ingenieur zu studieren. Und dann, wenn ich als Ingenieur gearbeitet hatte, ein paar Jahre, habe ich verstanden, da gibt's was ich nicht so richtig noch weiß. Und das also mit Kalkulationen, mit Dings, mit Wirtschaftsmodellen und so weiter. Und dann habe ich Betriebswirtschaft studiert. Und ich glaube, diese Kombination ist für mich also nützlich gewesen. Ich bin also vielleicht nicht eine gute Ingenieur, ich habe viel vergessen, aber also ich bin auf der Level, dass wenn ich höre, wir reden über Technik und jemand fängt an zu reden, das stimmt was nicht. Also ich fange an zu denken, das ist richtig so. Und mit der Wirtschaft dieselbe Sache. 1 + 1 = 3 sein.
Aber da, wie kam dann der Kontakt? Also als Kaufmann hast du dann andere schwarzen Häupter kennengelernt. Wie kam der Kontakt zustande? Also zwangsläufig?
Wenn du meinst hier mit zum Beispiel Freudenberg, diese Kontakte ist eigentlich, in Schweden habe ich bei die Firma Separator gearbeitet, die Firma Volvo, Karosseriewerke, die Firma Kockums, das war damals der größte Schiffswerft der Welt. Und bei der Kockums, ich war damals Chef für die interne Konsulten und ein von meinen damaligen Mitarbeitern ist zu der Firma Freudenberg gekommen und ist da der Divisionschef geworden und wenn man gefragt hatte, kennt jemand und dann,
ja. So kam der Kontakt dann.
Das ist so. Ja.
Und dann hast du natürlich auch von Vorteil gewesen, dass du Deutsch konntest, natürlich.
Ja, selbstverständlich, ja. Jedenfalls kein Nachteil.
Jetzt war Deutsch auch ein Kriterium, um ein Bugler zu werden, die schwarzen Häupter aufgenommen werden. Und wie kam der Kontakt da zustande?
Es kam eigentlich so, der Jan Heines er ist Deutscher, aber er ist mit den Estinnen verheiratet, spricht sehr gut Estisch. Und der hat mich gefragt, wollte ich mich anschließen. Und ich habe ein bisschen gedacht und denke, ja, weil ich sehe, dass hier auch, das ist wie eine Brücke zwischen, es ist, also wenn die Schwarzhäupter nur auf, sagen wir, alte Traditionen vor 1939, die sind bald gestorben. Da ist nicht, und das hat man auch verstanden. Irgendwann, ich weiß nicht wann, aber hat man sich entschieden, dass Esten werden auch aufgenommen. Und das, denke ich, ist eine richtige Entscheidung gewesen. Und ich bin ja nicht der Einzige, wir sind mehrere. Die ist eine Voraussetzung für die estnischen Mitglieder, sind selbstverständlich auch die Kenntnisse der deutschen Sprache. Ich sehe das Schwarzhäupterverein als, das ist eine zweisprachige Sache. Mit den Esten rede ich Estnisch und mit den Deutschen, wenn die nicht Estnisch können, dann rede ich Deutsch. Und ganz einfach. Für mich, ich sehe das als eine Brücke zwischen unserer Gesellschaft. Und das ist, die Schwarzbrüder ist ein Teil unserer Geschichte und nicht unwichtig.
Wie lange bist du denn jetzt schon Mitglied? Wie lange bist du schon
Bruder? Lass mich denken, auch ich 8, 9 Jahre sowas. Also,
und für dich war das klar, dann, dass du Bruder wirst?
Ja, das war, also ich, man hat mich hier eingeladen, ja. Und das war, und ich sollte mich selbstverständlich dann vorstellen, und dann haben alle genickt und bin ich aufgenommen. Ja.
War es für dich auch als wenn man sich die Geschichte anschaut, auch die Geschichte der schwarzen Häupter als Kaufmannsverbund, für dich auch klar oder logisch, diesen Schritt
ja,
zu gehen?
Ja, sagen wir, eigentlich ist das unlogisch, die Sache. Weil die Kriterien für die Schwarzhäupter, also weiß Kaufmann, nicht verheiratet, jünger als 40 und bereit in Kriegszeit mit Pferd zu kämpfen. Das ist das Letzte, ist das Einzige, was ich bin bereit für. Ich bin ja, als du merkst, über 40, ich bin ja verheiratet. Das war die Grundvoraussetzung für 500 Jahre oder sowas. Jetzt ist das anders. Aber nochmals, also es ist die deutschsprachigen Mitglieder, besonders die in Deutschland wohnen, die wollen ja den Kontakt zu Estland behalten. Und das ist ein Weg. Und die deutschsprachigen Mitglieder, die in Estland wohnen, und das sind wohl vielleicht 10 oder sowas, die sprechen ganz oft beide Sprachen. Und die Ursache dazu ist, die sind dann oft mit Estinnen verheiratet. Und die haben sich die estnische Sprache zu Hause gelernt, wenn zusammen mit den Kindern, die Kindersprache zu lernen ist, das bedeutet einfacher, als du fängst mit Grammatik und was weiß ich an. Und ja, Jan Heines, als gesagt war, ist eine solche ein Beispiel, und da gibt mehrere andere. Und als die zurück zu Deutschland sich ziehen würden, das solltest du dich selbst fragen. Aber ich habe eine Ahnung, dass vielleicht nicht. Also die haben sich hier gewurzelt.
Sind ja auch die schwarzen Häupter wieder zurückgekehrt.
Ja.
Nach Tallinn, das ist der richtige Schritt, ja, aus der Sicht.
Ja, es gibt das in Riga auch und in Polen, also in Gdansk, glaube ich, ist wohl auch, mehr weiß ich nicht. Aber, und in Deutschland, Lübeck. Ist wohl auch was, aber also da bin ich ein bisschen unsicher. So, ich kenne uns hier aber nicht so viel von den anderen.
Aber es war aus deiner Sicht dann eine richtige Entscheidung gewesen, ja, von den, ja, Schwarzen, dann wieder, ja, nach, ja, Tallinn zurückzukehren. Ja. Also du hattest ja,
das ist meine Meinung. Also das ist ein Teil unserer Geschichte, und ich will, dass das soll weiterleben.
Wie blicken die Esten auf die Bruderschaft heute, aus deiner Sicht?
Nicht negativ. Die meisten wissen eigentlich nicht. Was ist eine, sagen wir, Kontroverse gewesen, ist, dass unser Haus, die gehört der Stadt Tallinn. Und da, es ist eine Kulturhaus. Und ich glaube, das ist wichtig. So wie, also, es gibt ja Leute bei uns, die meinen, wir sollten das Haus zurückbekommen. Ich bin nicht der Meinung, weil ich bin ja wirtschaftlich genügend verstehende, dass, also wir kommen sofort pleite gehen. Also da ist so viel Kosten damit. Und also das ist besser, dass die Stadt, also die sich über die Kosten kümmert. Und es wäre aber, was ich denke, wir sollten haben, dass zum Beispiel einige Räume von diesem Haus wäre zu unser, also wir dürfen die verfügen, wir dürfen unsere Sachen da haben, unsere Schlösser sind dafür, das sind unsere. Und das Rest des Hauses, bitte sehr, mach Konzert oder was immer. Und das ist eine realistische, sagen wir, Meinung, denke ich. Alle teilen das nicht. Also es gibt ja Leute, die denken, wir machen ein großes Hotel davon. Aber ein großes Hotel, das ist ja nicht mehr das Schwarzwälder Haus. Das ist was ganz anderes. Und jetzt, also als Kultur, also es ist ein Kulturschatz in Tallinn und ein wichtiger Teil unserer Geschichte.
Aber du meintest ja doch, dass dann zumindest einige Räume für die Schwarzhäupter als Repräsentationsräume zur Verfügung stehen sollen, um auch dann sozusagen nach außen zu wirken?
Ja, und ich glaube, das ist realistisch und ich glaube, dass das würde auch die Stadt Tallinn kaufen, also diese Argumente.
Aber diese historische Gerechtigkeit der Restitution, der Wiederherstellung des Eigentums, stehst du dazu?
Nein, also als ich vorher gesagt habe, ich glaube, wir sollten nicht auf der Eigentum hier uns fokussieren, sondern der Recht, das zu benutzen, ist die wichtige Sache. Weil bist du Besitzer, dann hast du auch die Verantwortung für die Kosten und so. Und wir sind nicht da. Also du denkst, dass jemand sollte, was weiß ich, wie viele tausende Euro pro Monat bezahlen für das Recht, das Haus zu besitzen. Also danke, nein.
Was sollte dann aber in dem Haus geschehen?
Ich denke, dass es wichtig ist, dass es bleibt, wie es ist. Also man hat das, halt das in Stand und man nutzt das für Kultursachen. Vielleicht einige kommerzielle Sachen sind auch denkbarer, als lange als das Haus damit verdient. Aber also keine Umbauen an Hotels oder sowas, absolut nicht. Also das sollte nicht sein. Es ist ein Kulturschatz und es soll so bleiben.
Und die Schwarzhäupter sollten sich dann darin präsentieren, aus deiner Sicht, und darstellen?
Die sollten zum Beispiel, als ich gesagt habe, also Räume zur Verfügung und vielleicht auch eine, es gibt sicher einen Verwaltungsrat, Schwarzhäupter konnten da beisitzen oder teilnehmen oder sowas. Sowas wäre mein Vorschlag.
Wie weit sollten die Schwarzhäupter mehr nach außen gehen, mehr in die Öffentlichkeit wirken und wie kann das geschehen aus deiner Sicht?
Die Schwarzhäupter, ich denke, es ist die, also historisch gesehen, die waren ja in der Verteidigung von der Stadt Tallinn beschäftigt damals und die waren auch, glaube ich, im Feuerwehr. Als Feuerwehrmänner beschickt. Das zur Zeit, ich glaube, einer Schwarzhäupter Feuerbrigade hier ist vielleicht nicht die Sache. Aber ich denke, das ist ganz vernünftig, wenn wir Spende sammeln, zum Beispiel der Heimwehr in Estland, dass wir, also es braucht nicht die großen Beträge sein, aber wir zeigen, dass wir kümmern uns über die Verteidigung der Stadt noch. Und okay, vielleicht nicht mit Pferd und Lanz, aber jedenfalls mit Geld. Ich glaube, das ist eine symbolische Sache auch. Braucht man 100 Euro nach der Heimwehr hier. Also das, ich glaube, das würde positiv gesehen werden.
Ein anderer Bereich, den du ansprachst, dann, oder was du auch selbst persönlich machst, du gibst ja auch Fahrer immer dann ein Stipendium aus an der Berufsschule, sowas wäre auch dann.
Ja, das mache ich. Also ich mache eigentlich mehrere Stipendien, aber eine ist an der, wie heißt das auf Deutsch, Betriebsschule in Kuressaare, die Bootsbauer, da habe ich ein Stipendium. Und das ist 500 Euro. Und auch für die Heimwehr auch 500. Und der beste Schütze oder Schützin des Jahres. Und für die lokale Schulen auch gebe ich auch was aus.
Und sowas würde dir auch vorschweben für die Schwarzen Häupter als,
ja, als Angestellte? Ja, konnte ich mich ganz ruhig vorstellen. So.
Wäre das auch eine Möglichkeit, um dann neue Mitglieder und Brüder zu gewinnen?
Ist auch ich glaube, dass, wenn wir solche Dinge machen, macht es uns eine positive PR, das heißt in unserer Gesellschaft. Und ja, es ist ja nicht so, dass wir haben ja die Zweisprachigkeitssache hier. Das heißt, wir suchen dann neue Mitglieder, ja, aber die müssen einen Hintergrund auch, also in auf beide Seiten sozusagen zu haben. Also ohne die deutsche Sprache geht das nicht und ohne eine Verknüpfung zu Estland zu haben, geht es auch nicht besonders gut. So, das beide muss sein. Man braucht ihn nicht unbedingt hier wohnen, aber man sollte sich, man sollte mit Estland verbunden sein, meine ich.
Meine viele.
Ja.
Der Freund in einem Gespräch mit Urmas Olup, der ja so argumentierte. Wie ist es als Este dann jetzt Mitglied der Bruderschaft zu sein?
Keine Probleme. Also wir sind ja Menschen von unterschiedlichen Bereichen, Berufen und so weiter. Aber wir können miteinander reden und wir brauchen nicht unbedingt dieselbe Meinung haben. Aber jedenfalls zu reden. Und wir haben also, ich wollte sagen, die meisten von uns haben Kulturinteressen auch und Geschichtsinteressen. Und ja, es ist, also ich fühle mich wohl in dieser Gesellschaft.
Was ist das Schönste für dich? Die Gesellschaft, die anderen?
Ja, ich weiß nicht, was ich eigentlich so viel tun kann, aber jedenfalls, ich bin da, ich komme hier, ich unterhalte mich mit unseren Mitgliedern und ja, ich lerne etwas von denen und die lernen sich vielleicht etwas von mich.
Wie weit blickt man da in die Geschichte zurück? Also wenn man dann sich mit anderen Brüdern trifft, erinnert man sich da an die Bedeutung, die man sozusagen jetzt...
Also, das vielleicht nicht, aber... Ja, wir leben in kritischen Zeiten und das ist, dass wenn wir reden, dann ist das wohl über was rund um uns passiert. Und das ist, es gibt vieles und vieles Negatives. Und früher war das ja, war immer Ukraine und immer Putin und so weiter. Jetzt haben wir einen anderen, neuen Putin auf der anderen Seite der Atlantik. Und wir werden heute Abend sehen, aber ich konnte mir vorstellen, da gibt es zwischen unseren Mitgliedern auch Meinungen über, was da kommt. Ich sehe, dass es kommt ein ordentlicher Handelskrieg. Und in einem Handelskrieg, als du weißt, dann gibt es nur Verlierer. Unsere Firma, wir liefern ja viel in die Autoindustrie. Wir merken, sagen wir, unsere Kunden sind unruhig. Die wissen nicht, was zu machen und was zu glauben. Und da gibt es mehrere Ursachen. Und ich bin ja nicht der Einzige hier, der Autoindustrie vertritt. Auch die anderen Mitglieder, da gibt es Leute da und sicher finden wir dann gemeinsame Punkte anzustoßen. Aber wir haben vor uns schwierige Zeiten leider.
Wie kann man sich da wappnen jetzt?
Wäre ich so klug. Es gibt, sagen wir, eine Person und eine Gruppe von Menschen rund um ihm, die haben das bewusst. Die denken ungefähr, wie man in der USA in den 1930er gedachte. Aber zur Zeit funktioniert das so, dass zum Beispiel auch in amerikanischen Autos kommen vielleicht die Hälfte der Teile von China, von Europa, von Japan und so weiter. Wenn man dann mit Zollen anfängt, dann werden auch amerikanische Autos ganz ordentlich teuer. Die Weltstruktur bis jetzt ist so gewesen, dass Teile werden gemacht, wo die am günstigsten gemacht werden könnten. Deshalb, es gibt nur Verlierer und kompliziert.
Wenn wir nochmal zurückgehen,
ja,
zu den Schwarzhäuptern. Für dich die schwarzen Häupter, was bedeutet es für dich?
Eine Verknüpfung zur Geschichte, eine Tradition und eine positive Sache, die ich will, dass es weiterlebt. Deshalb habe ich mich engagiert.
Du hattest es erwähnt, ihr musstet mit der Familie damals flüchten, 1944.
Ja.
Kannst du schildern, wie das war, was passiert ist?
Ja, ich versuche es zu beschreiben. Ich war ja damals 2,5 Jahre alt und ich erinnere mich selbst nicht die Sachen. Ich habe das, meine Mutter hat das mir erläutert, wie das war. Und es war, wir sind am, es muss 21. September 1944 haben wir geflüchtet. Und der Hintergrund war so, dass wir in deren Dorf, wo mein Vater geboren war, dann hat man drei Kleinboote gehabt, man hat und wollte mit dem oder auf den nach Schweden zu flüchten. Und mein Vater hat man mit eingeladen und seine Familie selbstverständlich auch, weil er war ja Seekapitän, er konnte navigieren. Und es war stürmisch und warum diesen 21. September? Damals hat sich die deutsche Küstenbewachung zurückgezogen und es gab die Möglichkeit, dann zu flüchten. In der Zeit durfte man nach Deutschland zu flüchten, aber nicht nach Schweden oder Finnland. Und jedenfalls, wir sind ausgefahren und es war stürmisch und die drei kleine Boote, ungefähr 7 Meter lange, und auf unserem Boot war so 15 Personen. Und die Booten waren mit Seil verbunden, so man einander nicht verlieren sollte. Und in Anfang hat mein Vater gedacht, dass wir fahren nach Gotland, das war der kürzeste Strecke zu fahren. Aber da waren viele Kriegsschiffe am Meer und deutsche und russische. Und dann hat mein Vater entschieden, dass wir wollen nicht nahe die zu kommen, weil die haben die Flüchtlingsboote auch beschossen. Und so, wir sind in Richtung der Archipelag von Stockholm gefahren. Und in der Mitte vom Ostsee ist unser Motor still geblieben. Aber die Männer an Bord, es ist denen gelungen, das Motor wieder in Gang zu bringen. Und wir sind dann nach die schwedische Archipelag gekommen Und da ist ein schwedisches Kriegsschiff uns entgegengekommen und hat uns in Schlepp genommen. Und ich habe ein Foto von diesem Schlepp. Und das war von einem Matrose des Kriegsschiffes genommen. Und diese Foto habe ich 50 Jahre nachher, dann 1994, in einer Zeitung gesehen. Und es war ein Bild von einer Ausstellung, der heißt Die erste Bootflüchtlinge. Und dann habe ich meine Mutter gefragt, ist das nicht mein Vater auf diesem Bild? Und sie hat gesagt, ja. Und dahinter bin ich. Und ja. Und ich und mein Bruder, wir waren in Boden des Bootes. Uns sieht man nicht, aber es war dramatische Sachen.
Du wolltest ja auch, ich hatte diesen Beitrag gelesen, auch dein Holzpferd mitnehmen. Aber.
Ja, wenn wir auf dem Boot gegangen sind, wollte ich mein Holzpferd mitnehmen. Ich hatte eine Holzpferd, ich habe das noch, und das ist auch eine ganz tolle Geschichte, aber die anderen Leute hat mir das nicht erlaubt, mitzunehmen. Und diesem Pferd ist dann auf dem Strand geblieben. Und ein meiner Onkel ist dann auch da geblieben. Und der hat diesen Pferd mitgenommen und hat alle die Jahre da, also bei sich behalten, bis ich am 1989 das erste Mal zu Saaremaa kam. Und dann hat er mir diesen Holz gegeben. Und ich habe das Holz noch da.
Was war das für ein Gefühl? Erinnerst du dich doch noch daran?
Ja. Es war also, ja, ich habe leider keine Bilder im Telefon oder so, aber das ist eine besondere Sache, wirklich besondere Geschichte.
Glaube ich. Und es hat einen Ehrenplatz bei dir zu Hause,
das Pferd. Ja, stimmt. Ja.
Dann ist ja aber auch, seid ihr dann zurückgekommen, auch deine Mutter ist ja dann auch wieder nach Saaremaa zurückgekehrt.
Ja, ja.
Wie war das und für sie?
Sie ist nach Saaremaa, also sie wohnte ja in Schweden, bis sie 100 Jahre alt war. Und dann als 100-Jährige ist sie zurückgewandert nach Saaremaa. Das ist, sie war die älteste Einwanderer nach Estland. Und sie ist 101 geworden und sie ist jetzt hier, also auf Saaremaa, beerdigt.
War das dann noch ein Wunsch von ihr, nochmal wirklich nach Saaremaa zurückzukehren?
Und mein Vater ist in Schweden beerdigt. Er ist in einem Schiffsunfall gestorben, 1955. Er war Obermaat auf einem großen Tankschiff und die haben mit auf einem Panama-Tankschiff zusammengestoßen in den Englischen Kanal und 19 Männer sind umgekommen.
Und dein Bruder lebt noch in Schweden?
Mein Bruder lebt ja in Schweden.
In Schweden noch. Ja. Den zieht es nicht nach Saaremaa zurück?
Nein, der macht das nicht. Und aber ich habe das gemacht.
Und du wirst auch in Saaremaa bleiben?
Ja.
Vielen Dank.